Johannes Evangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Hört das Wort Gottes. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Lasst uns beten. Herr, wir bekennen, dass der Mensch wie Gras ist und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, doch dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, wir bitten dich, dass dein ewiges Wort uns heute erfüllt, dass dein Geist uns deine Wahrheit aufschließt und dass wir verstehen, Herr, was es bedeutet und was es für unseren Alltag bedeutet. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Die Worte, die Jesus zuvor gesprochen hatte, die wir letzte Woche betrachtet hatten, waren ja eher deprimierende Worte. Es ging darum, dass Jesus seinen Jüngern vorausgesagt hat, dass die Welt sie hassen wird, allein deswegen, weil sie an Jesus glauben. Jesus hat ihnen gesagt, sie hassen ihn oder hassen sie, weil sie seine Jünger sind. Doch die Worte, die Jesus jetzt zu ihnen spricht, sollen sie ermutigen. Jesus möchte seinen Jüngern weiterhin Mut geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser ganze Abschnitt, Kapitel 14 bis 16, das Ziel hat, die Jünger zu erbauen und zu ermutigen. Und er tut dies, er macht ihnen Mut, indem er ihnen den Heiligen Geist verspricht. Und er erklärt ihnen, was der Heilige Geist tun wird. Die Jünger lebten damals, wie auch wir heute, in einer Welt, die Jesus nicht anerkannt hat. Obwohl Jesus der Christus ist, der verheißen war, haben die Juden nicht an ihn geglaubt. Und obwohl wir ihn, Christus, als den Sohn Gottes erkannt haben, haben wahrscheinlich die meisten unserer Verwandten und Bekannten Jesus nicht erkannt. Vielleicht unsere Verwandten, aber wahrscheinlich der größte Teil unserer Bekannten nicht. Die Welt erkennt Christus nicht. Und das ist die Wahrheit, die wir öfters im Neuen Testament sehen. Das ist eine Wahrheit, die sich durch die Evangelien zieht und eine Wahrheit, die sich sogar durch die Briefe zieht. Und es ist letzten Endes nicht gerade eine positive Perspektive, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass Jesus gesagt hat, wer quasi gegen mich ist, ist auch gegen euch. Wir müssen als Christen mit der Realität leben, dass die Welt sich gegen Christus und somit auch gegen Christen gestellt hat, gegen seine Jünger gestellt hat. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wo liegt dann hierin der Trost? Wo ist das tröstlich? Gibt es irgendeinen Ausweg aus dieser Situation? Und die Antwort ist nein, es gibt keinen Ausweg aus dieser Situation. Das ist die Realität. Aber es gibt Trost in dieser Situation. Und Jesus macht deutlich, dass dieser Trost kommt, wenn der Heilige Geist kommt. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, er wird zum Vater gehen und deswegen waren die Jünger traurig. Achtet darauf, was Jesus gesagt hat. Er sagt, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Und wer wäre nicht traurig? Jesus geht, er hat ihnen gesagt, dass er geht und die Folge ist, dass die Welt sie hasst. Also wer von uns denn in der Situation gewesen wäre, wäre nicht traurig gewesen. Doch Jesus sagt ihnen das, damit sie sich freuen. Er sagt ihnen, ich gehe zurück zum Vater, damit ihr euch freut. Denn wenn er nicht zum Vater gehen würde, würde er ihnen nicht den Heiligen Geist senden. Das ist der erste Punkt, den wir heute Morgen betrachten. Gott sendet den Geist oder Gott sendet seinen Geist. Achtet darauf in Vers 7. Dort sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Zuvor in Kapitel 15, Vers 26 hatte Jesus schon gesagt, dass er den Beistand senden wird. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit. Jesus will seine Jünger ermutigen. Er will seine Jünger ermutigen, indem er ihnen klar macht, dass der Heilige Geist kommen wird und dass sie ihn erhalten werden. Jesus bezeichnet diesen Geist als Beistand. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wir könnten auch Tröster übersetzen. Das ist nämlich die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er sendet den Heiligen Geist, um die Jünger zu trösten. Der Heilige Geist soll ihnen beistehen, ihnen helfen. Das ist die Idee des Heiligen Geistes. Aber was Jesus eigentlich macht, ist, er will nicht, dass die Jünger anfangen, auf den Heiligen Geist zu schauen, sondern er will sie in diesem Moment, wo sie kurz davor sind, dass ihr Herr und Meister sie verlässt, damit trösten, mit dem Zuspruch, mit der Zusicherung, dass er ihnen den Heiligen Geist sendet. Das ist der Inhalt dieser Abschiedsrede letzten Endes, der Trost, dass Jesus sie nicht als Waisen zurücklässt. Seit Kapitel 14, Vers 1 sagt Jesus ihnen immer wieder, ich gehe, aber ich komme zurück. Ich gehe, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Kapitel 14, Vers 16 und 17 sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Seht ihr, wie Jesus schon in Kapitel 14 seine Jünger damit trösten will, dass er ihnen den Heiligen Geist sendet. Und in Kapitel 14 sagt Jesus, dass der Vater den Geist senden wird. Hat Jesus nicht gerade gesagt, er sendet den Heiligen Geist? Jetzt ist es auf einmal der Vater. Was Jesus hier macht, ist, er will seine Jünger wirklich ermutigen. Er will ihnen wirklich den Trost zu sprechen. Es ist der Vater im Himmel, der Allmächtige, der ihnen den Geist sendet. Doch es ist auch der Sohn, Jesus Christus, der ihnen den Geist sendet. Er vergewissert die Jünger. Es ist nicht nur etwas, was vom Vater abhängig ist, sondern ich selbst werde den Geist senden. Es ist nicht nur etwas, was ich mache, sondern auch der Vater wird den Geist senden. Es ist der Vater und der Sohn. Was wir hier sehen ist, dass Christus als der Sohn Gottes mit dem Vater übereinstimmt. Die erste Person der Gottheit stimmt mit der zweiten Person der Gottheit überein. Vater und Sohn werden den Heiligen Geist senden. Und wir kennen das, wenn uns zwei Leute etwas zusichern, dann gibt uns das mehr Gewissheit über eine Sache, als wenn nur eine Person uns sagt. Natürlich, wir wissen, dass Jesu Zeugnis wahr ist und die Jünger haben Jesus geglaubt. Also hätte es ihnen gereicht, wenn Jesus gesagt hätte, ich sende euch den Heiligen Geist. Und wenn Jesus gesagt hat, nur der Vater sendet euch den Heiligen Geist. Und dennoch will Jesus hier deutlich machen, indem er sagt, der Vater und auch ich sende euch den Heiligen Geist, dass es eine Gewissheit ist. Und dass es nicht abhängig ist von einer Person der Gottheit, sondern dass es eine Sache ist, über die die Dreieinigkeit übereinstimmt. Ich weiß nicht, wie das bei euch damals in der Schule war, wenn wir Wandertag hatten, durften wir bei manchen Lehrern darüber abstimmen, was wir machen. Und manche Lehrer waren etwas lässiger als andere. Und stellt euch vor, ihr seid an dem Tag nicht in der Schule, weil ihr vielleicht krank wart oder einen Arzttermin oder sonst was hattet. Und ihr kommt am nächsten Tag und euer Klassenkamerad sagt, stellt euch vor, wir haben gestern abgestimmt und wir gehen ins Kino. Und du denkst, ja klar, der macht sich jetzt einen Scherz daraus, damit ich mich freue und am Ende gehen wir gar nicht ins Kino. Aber dann kommt der nächste Klassenkamerad und sagt, wir gehen ins Kino am Wandertag. Und dann kommt der nächste und sagt, wir gehen ins Kino am Wandertag. Und irgendwann realisieren wir gehen ins Kino am Wandertag. Weil es nicht nur eine Person ist, die sich lustig machen will über uns, sondern weil uns unsere gesamten Klassenkameraden und irgendwann unser Klassenlehrer zusagt, dass wir ins Kino gehen. Und so ähnlich ist die Situation hier, dass die Tatsache, dass der Vater und der Sohn uns den Heiligen Geist senden, versichert uns diese Wahrheit, dass wir wirklich den Heiligen Geist empfangen, wenn wir darum bitten. Weil es der Wille von Gott, dem Vater, ist und der Wille von Gott, dem Sohn. Aber wenn wir etwas zurückblicken im Johannesevangelium Kapitel 3, dann sagt Jesus in Vers 8, dass über den Heiligen Geist, dass der Wind weht, wo er will. Der Wind weht, also der Heilige Geist weht, wo der Heilige Geist wehen will. Nicht, wo der Vater bestimmt, dass er weht, oder wo der Sohn ihn hinschickt, dass er weht, sondern der Geist weht, wo er will. Und hier sehen wir, dass es nicht nur der Vater und der Sohn ist, die darüber einstimmen, zu kommen und den Dienst zu übernehmen, sondern dass der Heilige Geist selbst willig ist, das zu tun. Dass es nicht nur Vater und Sohn sind, die jemanden schicken, sondern dass der Geist freiwillig kommt. Wir müssen immer daran denken, dass auch der Heilige Geist eine Person der Dreieinigkeit ist. Der Heilige Geist ist keine willenlose Kraft, die einfach über Menschen kommt. Sondern der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit, zu der wir eine Beziehung haben, wie wir eine Beziehung zum Vater und zum Sohn haben. Wenn der Vater und der Sohn den Heiligen Geist senden, dann nur, weil der Heilige Geist gesendet werden will. Der Heilige Geist will zu den Jüngern kommen und der Beistand zu sein, um sie zu trösten, um für die Jünger da zu sein. Es sind also nicht nur zwei, die übereingekommen sind, den Geist zu senden. Es sind alle drei, die übereingekommen sind, dass der Geist kommt. Und jetzt müssen wir verstehen, das Wirken Gottes, auch wenn vielleicht einzelne Personen Dreieinigkeit wirken, ist immer ein gesamtes Wirken. Es ist nicht ein individuelles, dass nur der Sohn etwas tut. Es ist immer in Harmonie der gesamten Trinität. Das Volk Gottes zu erlösen, war nicht die Idee vom Vater oder vom Sohn allein. Es war etwas, was der Heilige Geist mitgetan hat. Es war etwas, was die gesamte Trinität getan hat. Und das Wirken Gottes in seinem Volk, nachdem Christus wieder zum Vater gegangen ist, durch den Heiligen Geist, ist auch eine Harmonie der Trinität. Und deshalb auch die erste Überschrift, dass Gott den Geist sendet und nicht einfach nur Jesus oder der Vater. Es ist die gesamte Trinität, die darüber eingekommen ist, dass der Heilige Geist kommt, um den Jüngern zu helfen. Doch die Frage ist, was macht der Heilige Geist? Wenn es so eine große Verheißung für Jesus ist, dass er es immer wieder erwähnt, was ist dann die Aufgabe des Heiligen Geistes? Wie wirkt er? Das bringt uns zum nächsten Punkt, beziehungsweise zu den nächsten zwei Punkten. Der nächste Punkt ist, der Heilige Geist überführt. Der Heilige Geist überführt. Achte darauf, was Jesus in Vers 8 sagt. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Hier definiert Jesus, was der Heilige Geist tut. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir es verstehen, denn heutzutage gibt es viel Verwirrung darüber, was der Heilige Geist tut, wie der Heilige Geist wirkt. Und selbst diese Stelle, die wir vor uns haben, ist nicht gerade einfach zu verstehen. Jesus sagt, der Heilige Geist überführt. Er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Aber was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten, dass der Heilige Geist die Welt davon überführt, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht? Bevor wir das einzeln betrachten, sollten wir festhalten, dass diese Dinge, die der Heilige Geist tut, dazu da sind, um uns zu trösten. Jesus sendet uns den Heiligen Geist als einen Beistand, als jemand, der uns tröstet, der uns Trost spendet in dieser Welt. Und so müssen wir das verstehen, was der Heilige Geist tut. Das Wirken des Heiligen Geistes ist etwas, was uns dient zum Trost in den verschiedensten Situationen. Jesus sagt, der Geist überführt die Welt von Sünde. Achte darauf, in Vers 9 sagt er, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wenn wir unsere Mitmenschen betrachten, seien es Christen oder Nicht-Christen, dann können wir wahrscheinlich Riesenkataloge von Sünden aufstellen. Ich denke, wir alle wissen die Sünden unserer Nachbarn, die Sünden unserer Freunde und wir könnten unzählige Sünden aufzählen. Doch was Jesus hier deutlich macht, ist, dass die größte Sünde letzten Endes der Unglaube ist. Die größte Sünde der Welt ist die Tatsache, dass sie nicht an Christus glauben. Und am Ende, am Gericht, ja, wird jeder Einzelne für seine Sünden Rechenschaft ablegen müssen. Aber die Tatsache, warum wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen, und die, die nicht an Christus glauben, nicht, ist die Tatsache, dass sie nicht glauben. Die Sünde, für die sie wahrscheinlich am meisten bestraft werden, ist ihr Unglaube, dass sie nicht an Christus geglaubt haben. Letzten Endes müssen wir sagen, ist keine andere Sünde so schlimm wie diese. Als Petrus am Pfingsten gepredigt hat, hat er nicht angefangen, die Heuchelei der Israeliten aufzuzählen oder ihre Falschheiten oder ihre falsche Demut oder was auch immer, sondern er hat gepredigt, dass sie nicht an Christus geglaubt haben und ihn deswegen gekreuzigt haben. Das war das Argument, was Petrus benutzt hat. Und dann lesen wir von der Reaktion, dass es den Menschen durchs Herz drang und sie gefragt haben, was sollen wir tun, um errettet zu werden. Und das ist letzten Endes das Wirken des Geistes. Wir können den Leuten lange erzählen, dass ihr Unglaube Sünde ist. Wir können versuchen, es beizubringen. Aber erstens wissen die meisten noch nicht mal, was Sünde ist. Und zweitens würden die meisten nicht verstehen, warum es Sünde ist, nicht an Christus zu glauben. Es macht für sie keinen Sinn. Christus ist für die Welt ein guter Mensch gewesen, wenn er überhaupt existiert hat für sie. Ein gutes Vorbild. Doch wenn der Heilige Geist wirkt, wird er den Menschen von dieser Sünde überzeugen. Dann wird er den Menschen überzeugen, dass sein Unglaube Sünde ist und dass er dafür gerichtet werden muss. Das ist das Wirken des Geistes. Der Geist überführt die Welt von ihrer Sünde, der Sünde, dass sie nicht an Christus glauben. Doch der Geist wirkt noch mehr. Er überführt die Welt von Gerechtigkeit. Und Jesus sagt in Vers 10, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Die Tatsache, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, bestätigt seine Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, von der er hier spricht. Seht ihr, der Platz zur Rechten des Vaters ist ein Ehrenplatz, ein Platz, an dem nur bestimmte Personen, die das Recht haben, sich dorthin zu setzen, sich setzen dürfen. Sein Ehrenplatz, keiner darf dort sitzen, vor allem kein Ungerechter. Kein Ungerechter kann sich Gott nahen. Wir sehen immer wieder, dass Leute, die in Sünde sind, nicht vor Gott kommen können. Und selbst die, die gerecht gesprochen worden sind, können nur durch Christus selbst zum Vater kommen. Wie viel mehr kann dann nur der Gerechte, der einzig wahre Gerechte, der niemals Sünde begangen hat, sich zur Rechten Gottes setzen, zu dem Ehrenplatz. Neben den heiligen, allmächtigen Gott. Und wieder, wenn wir darüber reflektieren, müssen wir sagen, es macht für die Welt keinen Sinn. Diese Tatsache macht für die Welt einfach keinen Sinn. Wir müssen die Menschen erst einmal davon überzeugen, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist. Viele würden vielleicht sagen, okay, das war ein Mensch, der gelebt hat und der gekreuzigt worden ist. Aber dass er in den Himmel aufgefahren ist, ist für die meisten wahrscheinlich schon absolut nicht begreiflich. Und dann kommt hinzu, dass die Menschen eigentlich denken, sie wären gut genug, dass sie Gott, vor Gott kommen können. Die meisten Menschen denken von sich aus, dass sie gut genug sind, um vor Gott bestehen zu können am Tag des Gerichts. Warum brauchen sie dann einen Gerechten, der zu Rechten Gottes sitzt? Die meisten wären wahrscheinlich sogar noch dreist genug, um zu sagen, dass sie doch zu Rechten Gottes sitzen könnten, weil sie gut genug sind. Sie tun doch viele gute Dinge und sie tun die schlechten Dinge ja nur zu schlechten Menschen. Von daher ist es ja nicht so schlimm. Aber wenn der Geist wirkt, dann wird er die Welt, die Menschen in dieser Welt davon überzeugen, dass ihre Gerechtigkeit nicht ausreicht. Und dann wird er die Welt davon überzeugen, dass sie die Gerechtigkeit Christi brauchen. Und dann wird er die Welt auch davon überzeugen, dass Christus der Gerechte ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Also die Welt von Sünde, ihren Unglauben und von der Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit Christi, überzeugen. Und zuletzt sagt Christus, der Heilige Geist überführt die Welt von Gericht, weil, Vers 11, der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und mit Fürst dieser Welt meint Jesus natürlich den Satan, den Teufel. Er ist der Fürst dieser Welt, weil er der Herrscher über diese Welt ist. Natürlich, wir wissen, dass der einzig wahre Herrscher über Himmel und Erde Gott selbst ist. Und dass diese Herrschaft Christus übergeben worden ist. Dennoch hat der Teufel in dieser Welt Macht, Menschen zu verführen. Zur Sünde zu verführen, zu einem falschen Leben zu verführen, von Christus wegzuführen. Und deswegen benutzt die Bibel immer wieder das Wort oder den Begriff Fürst der Welt, um den Teufel zu beschreiben. Doch Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Welt vom Gericht überführen, weil der Fürst der Welt schon gerichtet ist. Am Kreuz nämlich ist das Gericht über den Fürst der Welt ausgesprochen worden. Am Kreuz hat Christus den Teufel nicht nur besiegt, sondern Gott hat ihn dort auch verurteilt, für ewig. Und mit ihm ist letzten Endes sein Reich verurteilt worden. Es ist nicht nur so, dass der Teufel verurteilt worden ist, und Offenbarung sagt uns nicht nur, dass der Teufel in den ewigen Feuersee geworfen wird, sondern mit ihm alle, die ihm anhängen, sein ganzes Reich. Wenn früher Könige gestürzt worden sind, dann ist das Reich mit ihnen gefallen. Hollywood macht nicht vieles richtig, aber in den meisten historischen Filmen geht es immer darum, dass man den König erwischt und umbringt. Weil wenn man den König umgebracht hat, dann ist das Reich zerfallen. Wenn Diktatoren heutzutage noch gestürzt werden, dann ist es für das Land eine Art Befreiung. Weil sie nicht mehr unterdrückt sind, nicht mehr unter der Herrschaft dieses Herrschers sind. Und das bedeutet, dass wenn der Teufel gerichtet wird, wird mit ihm sein ganzes Reich gerichtet. Das Reich, was er denkt zu haben, die Leute, die ihm anhängen und hinterherlaufen, die werden mit ihm gerichtet. Das bedeutet, die Menschen, die immer noch unter der Macht des Teufels stehen, werden mit ihm gerichtet. Und wir können jetzt und wir müssen eigentlich auch als Christen der Welt erklären, dass sie unterm Gericht stehen. Dass so wie sie leben und das, was sie tun und dass sie nicht glauben, mit sich führt, dass sie gerichtet werden, weil ihr Herrscher, der Fürst der Welt schon gerichtet ist. Und wir können das predigen, doch wir wissen aus Erfahrung und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass nur der Heilige Geist die Menschen davon überzeugen kann. Auch wenn es unsere Pflicht ist, diese Wahrheit nicht zu verschweigen, wissen wir, dass nur wenn der Heilige Geist wirkt, die Welt davon überzeugt werden kann. Das ist wiederum das Wirken des Heiligen Geistes, dass er die Welt vom Gericht überzeugt, nämlich, dass sie mit dem Teufel gerichtet sind, wenn sie nicht glauben. Wir sehen also, dass Gott den Geist sendet, um uns zu trösten. Wir dürfen nicht vergessen, das Wirken des Geistes hier ist für uns Trost. Denn wenn wir ehrlich sind, wir können unseren Freunden, Bekannten, Verwandten die Dinge erklären und erklären und erklären und sie verstehen es nicht. Und sie sind immer noch gegen Christus und seine Jünger. Aber wir haben den Trost, dass wenn der Heilige Geist wirkt, dass sie es verstehen werden. Und dass sie zum Glauben kommen werden. Und wir haben den Trost, dass wenn der Heilige Geist einmal wirkt, der Mensch sich nicht mehr von Gott abwenden kann. Das ist also wieder Heilige Geist, was der Heilige Geist tut. Als letztes wollen wir betrachten, wie der Heilige Geist wirkt. Beziehungsweise was der Nutzen des Wirken des Heiligen Geistes ist. Und für uns persönlich, und das ist der dritte Punkt, der Heilige Geist leitet in die Wahrheit. Der Heilige Geist leitet in die Wahrheit. Achtet auf Vers 12, Jesus sagt, noch vieles hatte ich euch zu sagen, oder hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Jesus, der Sohn Gottes, hätte wahrscheinlich noch weitere 30, 40, 50 Jahre auf Erden sein können und predigen können und die Jünger in Wahrheit leiten können und ihnen die Wahrheit erklären können. Aber er sagt, ihr könnt es nicht ertragen. Und deshalb geht ihr zum Vater, um ihn dann den Geist zu senden. Und er sagt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wird sie in alle Wahrheit leiten. Er wird ihnen die Wahrheiten Gottes zeigen und sogar die zukünftigen Dinge, sagt Jesus hier. Er wird die Jünger, und es ist wichtig, dass wir es verstehen, die Jünger alles offenbaren. Jesus spricht hier zu den Jüngern und nicht zu allen Christen. Wir dürfen den Kontext nicht vergessen. Wir finden nirgendwo im Wort Gottes, im Neuen Testament, die Verheißung, dass wir als Christen neue Offenbarungen von Gott erhalten. Außer man ist einer der Apostel, von denen wir wissen, dass der letzte Johannes war. Wenn Jesus hier also von den zukünftigen Dingen spricht, die Jünger von ihm erhalten werden, die der Heilige Geist ihnen zeigen wird, dann ist es eine Verheißung an die Apostel gewesen. Und wir wissen, dass die Offenbarung, die Gott den Aposteln gegeben hat, mit dem letzten Apostel und dem letzten Buch, das der letzte Apostel geschrieben hat, aufgehört haben. Am Ende von Offenbarung warnt uns Johannes sogar, dass wir noch irgendwas hinzufügen oder hinwegnehmen. Und dennoch offenbart auch uns der Heilige Geist die Wahrheiten Gottes. Indem er nämlich, der Heilige Geist, das Wort Gottes nimmt und uns offenbart und uns zeigt, was es bedeutet, es uns erleuchtet. Während die Apostel teilweise neue Offenbarungen hatten oder neue Wahrheiten vielleicht sogar erfahren haben, nimmt der Heilige Geist jetzt das ganze Wort Gottes und lehrt es uns. Jesus sagt, dass der Heilige Geist nicht aus sich selbst reden wird, stattdessen nimmt er von dem, was Christi ist. Also er wird Christi Worte nehmen und offenbaren. Und letzten Endes heißt das der größte Teil wahrscheinlich, den der Heilige Geist in den Aposteln bewirkt hat, dass er die Apostel an das erinnert hat, was Jesus sie gelehrt hat. Und die Apostel haben das angewendet. Aber dann sagt Jesus, dass die Worte, die der Heilige Geist von ihm nehmen wird, die Worte des Vaters sind. Denn alles, was der Vater hat, ist mein, sagt Jesus. Und deswegen können wir durchaus davon ausgehen, dass es nicht nur hier um das Neue Testament geht, was der Heilige Geist den Jüngern und uns offenbaren wird, sondern auch ums Alte Testament. Es geht ums gesamte Wort Gottes, das der Heilige Geist nimmt und uns offenbart und uns erklärt und in uns anwendet. Und wenn ich sonntags morgens hier stehe und predige, bin ich mir bewusst, dass meine Worte nur so gut sind, wie der Heilige Geist sie benutzt. Ich habe mal von einem Pastor gehört, der gesagt hat, ich bete jeden Morgen, dass der Heilige Geist in euren Herzen eine bessere Predigt predigt, als ich mit meinen Worten. Denn es ist der Heilige Geist, der in uns das Verständnis fürs Wort Gottes wirkt. Ich kann mich bemühen, das so gut wie ich will zu erklären. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt und wir nicht darauf vertrauen und darauf hoffen und darum beten, dass der Heilige Geist die Worte in uns wirkt, dann ist das Wort Gottes mit der besten Erklärung nutzlos. Aber genau das verspricht Christus hier, dass der Geist die Worte Gottes nimmt und in uns anwendet. Und genau das ist das Wirken des Heiligen Geistes, nichts anderes. Es ist das Nehmen des Wortes Gottes und uns erklären und in unserem Leben anwenden. Der Heilige Geist wirkt niemals losgelöst vom Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt nicht einfach so auf einmal plötzlich ohne Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Wir glauben nicht, was Luther teilweise gelehrt hat und was in der lutheranischen Kirche gelehrt wird, dass der Heilige Geist nur im Wort Gottes wirkt. Aber wir glauben, dass der Heilige Geist niemals ohne dem Wort Gottes wirkt. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Wir können unser Gewissen nur ausbauen und prägen und verbessern, wenn wir das Wort Gottes studieren und lesen. Und dann hat der Heilige Geist die Möglichkeit, uns durch das Wort Gottes aufzuzeigen, dass manche Dinge, die wir tun, falsch sind und andere Dinge richtig sind. Wir brauchen das Wort Gottes, damit der Heilige Geist überhaupt wirken kann. Wir glauben, weil es im Wort Gottes steht, dass niemand zum Glauben kommt ohne die Predigt des Evangeliums. Ohne das Wort Gottes. Paulus selbst sagt in Römer 10, dass der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes kommt. Und der Heilige Geist muss dieses Wort nehmen, um es in unserem Leben zu offenbaren und anzuwenden. Wenn ihr heute Morgen hier sitzt und das Verlangen habt, dass der Heilige Geist mehr in eurem Leben wirkt, dass ihr mehr vom Geist haben wollt, wie wir es oft hören, dann ist meine Antwort, ihr müsst das Wort Gottes mehr lesen und studieren. Und Gott bitten, dass der Heilige Geist dann in eurem Leben dieses Wort anwendet und wirkt. Das ist der einzige Weg und die einzige Verheißung, die wir über den Heiligen Geist haben. Dass er mit und durch dem Wort Gottes wirkt. Achte darauf, warum er das tut. In Vers 14 sagt Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und verkündigen. Man kann unter manchen Christen heutzutage den Eindruck bekommen, dass das Wichtigste der Heilige Geist ist. Und die persönlichen Erfahrungen, die ich mit dem Heiligen Geist habe. Und aus dieser ganzen Idee kommt dann auch die Idee, dass der Heilige Geist mir persönlich Offenbarung gibt. und mir persönlich eine schöne Zeit irgendwann schenkt und ich in Ekstase vielleicht manchmal bin, aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt hier, der Heilige Geist nimmt meine Worte und die Worte des Vaters, um mich zu verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht Christus. Spurgeon hat einmal den Vergleich gebracht und hat gesagt, ich habe auf einen Baum geschaut und eine Taube kam herunter. Ich habe auf die Taube geschaut und die Taube ist weggeflogen. Wenn wir den Fokus verpassen, wenn wir verpassen, worum es geht, dann verpassen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir uns lieber auf den Heiligen Geist konzentrieren als auf Christus, der verherrlicht werden soll durch den Heiligen Geist, dann verpassen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir uns lieber auf den Heiligen Geist konzentrieren, anstatt auf das Wort Gottes, was der Heilige Geist nutzt, dann verpassen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt mit und durch dem Wort Gottes. Das ist genau das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich gehe von euch und es ist für euch traurig, aber ich sende euch einen Tröster. Und wie tröstet er euch? Durch die Wahrheiten, die ich euch gelehrt habe. Und wenn wir ehrlich sind, wie werden wir in unserem Alltag, in unserem Leben, in schwierigen Situationen, in Herausforderungen getröstet? Nicht dadurch, dass wir für 10, 15 Minuten ein gutes Gefühl haben und dass wir uns für den Rest unseres Lebens hängen müssen. Sondern dadurch, dass wir erinnert werden an die Wahrheiten des Wortes Gottes. Wir gehen manchmal durch dunkle Täler und manchmal durch schwierige Zeiten in unserem Leben. Und irgendwann kommt uns ein Bibelvers, den wir vor Jahren vielleicht gelesen haben, durch den uns der Heilige Geist an die Verheißung Gottes erinnert. Und auf einmal ist Licht in unserem Leben. Was ermutigt uns in unserem Alltag und was gibt uns Trost in unserem Alltag? Nicht, dass wir morgens aufstehen und was Gutes zu essen haben, sondern wenn wir das Wort Gottes in die Hand nehmen und darüber nachdenken, was dieses Wort Gottes bedeutet. Und wir erfahren, wie der Heilige Geist dieses Wort in unserem Leben anwendet. Und genau so überführt der Heilige Geist die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Indem der Welt das Wort Gottes durch Prediger und durch Evangelisten verkündet wird und der Heilige Geist dieses Wort in ihren Herzen anwendet und sie davon überführt werden, dass sie Christus brauchen. Also lasst uns auf Christus schauen und auf sein Wort schauen und darum bitten, dass er uns den Heiligen Geist mehr und mehr gibt, damit wir seine Wahrheit mehr und mehr erkennen. Amen.